So, meine liebe Geschwister hier vor Ort und von zu Hause, es freut mich sehr, endlich hier bei euch zu sein. Wir hatten schon mal, ich glaube, zumindest einen Termin gemacht, aber dann wurde es ja abgesagt wegen Corona, da hatten wir keinen Gottesdienst. Ich war bei euch bei einem Zoom-Gottesdienst. Ja, stimmt, aber ja, jetzt bin ich da und meine Frau auch. Also für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennengelernt haben, ich heiße Paulo, das ist ja meine Frau Jaycee. Wir kommen aus Brasilien. Meine Muttersprache ist Portugiesisch, also die von ihr auch. Wir sind in Deutschland schon seit, wir sind nach Deutschland 2016 gekommen. Und ich war erstmal in Friedensau, da habe ich Deutsch studiert, also gelernt und dann ein Masterstudium gemacht. Bin immer noch nicht fertig, muss noch fertig machen. Ja, und jetzt bin ich hier in Mölln gelandet. Da habe ich meine Gemeinde. Dazu bin ich noch Jugendpastor in Lübeck und noch die internationale Gemeinde in Hamburg. Und ja, gerne komme ich auch hier zu euch für Predigten. Ja, so, ich habe für euch eine Geschichte. 2009 war das Jahr. Da war ich noch kein Prediger. Ich habe noch Theologie studiert. In Brasilien habe ich meinen Bachelor gemacht. Aber 2009 befand ich mich auf einer Missionsreise in der Dominikanischen Republik. Kennt ihr das Land? Das ist so in der Karibik, da ist eine Insel, das zur Hälfte geteilt ist. Die eine Hälfte ist Haiti und die andere ist die Dominikanische Republik. Und dort wird, welche Sprache gesprochen?
Spanisch.
Spanisch, genau. Also Haiti wird Französisch gesprochen, aber in der Dominikanischen Republik wird Spanisch gesprochen. Ich glaube, die meisten Länder in Lateinamerika sprechen doch Spanisch. Brasilien ist dann eine Ausnahme, eine riesige Ausnahme, weil es sehr groß ist. Ja, also dort wird Portugiesisch gesprochen, aber Spanisch und Portugiesisch sind sehr ähnliche Sprachen. Ich würde nicht sagen, dass man unbedingt, zum Beispiel, wenn man Portugiesisch als Kind gelernt hat, es heißt nicht unbedingt, dass man Spanisch sprechen kann, aber zumindest verstehen würde man schon. Also nicht alles, weil es gibt auch verschiedene Akzente, aber das sind sehr ähnliche Sprachen. Besonders wenn man es liest. Aber beim Hören und Sprechen, das ist was anderes. Aber ja, so wichtig ist für die Geschichte, 2009 war ich da in der Dominikanischen Republik für eine Missionsreise. Wir waren eine gemischte Gruppe. Teils Amerikaner, also Nordamerikaner, die Englisch sprechen, und teils Lateinamerikaner. Also die meisten waren eigentlich Spanisch sprechende Menschen aus Chile, Venezuela und andere Länder in Lateinamerika. Und dann haben sie es so gemacht. Ihr bildet zusammen ein Team, zu zweit. Immer ein Amerikaner und ein Lateinamerikaner. Also einer, der Spanisch spricht und einer, der Englisch spricht. Und dann bekommt ihr zwei eine Gemeinde. Und dort wird eine Evangelisationsreihe veranstaltet. Jeden Abend wird gepredigt. Einmal auf Spanisch und dann einmal auf Englisch mit Übersetzung dabei. Also der Lateinamerikaner wird es dann übersetzen. Okay. Aber ich war Brasilianer, also ich weder Englisch noch Spanisch in meine Muttersprachen. Und dann kamen sie zu mir und sagten, also weißt du, Paulo, es ist kein Dolmetscher mehr übrig. Das heißt, du bekommst jetzt eine Gemeinde und zwar alleine. Und dann musst du in der Gemeinde auf Spanisch predigen. Also ich würde gerne auf Englisch predigen, weil Englisch hatte ich schon gelernt. Aber jetzt Spanisch zu sprechen, wir waren schon mit dieser Gruppe, ich glaube, sechs Monate zusammen. Und da habe ich immer ab und zu Spanisch gesprochen. Aber so formell eine Sprache zu sprechen mit Freunden ist etwas, aber vor der Gemeinde zu stehen und eine Predigt zu halten, ist was anderes. Da ist die Herausforderung viel größer. Und ich hatte dann zwei Probleme. Erstmals, weil ich ein Perfektionist bin. Und diejenigen von euch, die auch Perfektionist seid, ihr wisst, wie schwierig es ist für die Perfektionisten, wenn sie denken, dass sie etwas machen müssen, was nicht perfekt sein kann. Und zweitens war ich auch sehr unsicher, voll mit Unsicherheit. Und ich dachte, nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, mein Spanisch ist nicht so gut. Ja, aber guck mal, wir haben keinen Dolmetscher mehr. Und du musst es jetzt machen. Nein, das mache ich nicht. Okay, wenn du das nicht machst, dann ist deine Gemeinde, also die Gemeinde, die du jetzt zugewiesen bekommen hast, die einzige Gemeinde in der Stadt, wo keine Evangelisation stattfindet. Das ist doch doof. Ja, okay, dann mache ich das nicht. Entweder findet ihr jetzt einen Dolmetscher oder mache ich das eben nicht. Es ist mir egal, ob das die einzige Gemeinde ist oder was auch immer. Ich mache es nicht. Okay, dann haben sie verzweifelt nach einem Dolmetscher gesucht, bis jemand herausgefunden hatte, dass die Frau des Pastors der Gemeinde vor Ort, der Pastor da vor Ort, nicht von unserer Gruppe, dass sie auch Englisch sprechen konnte. Und dann war mein Problem gelöst. So, ja, ich habe mich gefreut, dass da ist jemand, der Englisch sprechen kann und sie wird mich dann übersetzen, ins Spanisch übersetzen. Und dann stand ich am Sabbat in der Gemeinde. Normalerweise haben wir uns immer abends getroffen, aber am Sabbat war es vormittags. Und ich habe dann die Gemeinde auf Spanisch gegrüßt und gesagt, dass mein Spanisch nicht so gut ist, dass ich einfach eine Predigt auf Spanisch halten kann. Deswegen würde ich auf Englisch wechseln und sie würde mich dann weiter übersetzen oder dolmetschen. Und das Predigtthema war eines meiner Lieblingsthemen, die Wiederkunft Christi. Und dann habe ich angefangen, den ersten Satz gesprochen. Aber obwohl ich dachte, dass ich kein Spanisch sprechen kann, ich konnte es ganz perfekt verstehen. Und die Übersetzung, die daraus kam, stimmte nicht mit dem, was ich gesagt hatte. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Also entweder liegt es an meinem Akzent oder hat sie es nicht richtig verstanden, weil es manchmal passiert. Oder, ja, ich werde es noch einmal wiederholen. Und dann habe ich es wiederholt. Aber da kam noch eine andere Übersetzung. Und dann, da hatte ich gemerkt, es ist mir eingefallen, ich habe jetzt ein Problem. Sie kann doch kein Englisch sprechen. Oder kann sie aber nicht so gut. Vielleicht ist ihr Englisch noch schlechter als mein Spanisch. Entweder muss ich jetzt auf Spanisch wechseln und selber plötzlich eine Predigt auf einer anderen Sprache halten. Oder mache ich einfach weiter und wird keiner verstehen. Da wird keiner verstehen und wir tun, als ob alles in Ordnung wäre. Weil ich Perfektionist und unsicher war, habe ich mich für die zweite Variante entschieden und meine Predigt auf Englisch gehalten und die Frau hatte dann eine andere Predigt auf Spanisch gehalten. Ja, so war die Geschichte. Später, zum Glück oder Gott sei Dank, fanden sie dann eine andere Dolmetscherin und die konnte dann richtig Englisch sprechen und auch übersetzen. Aber was denkt ihr ist schlimmer? Spanisch oder Deutsch? Was für eine Sprache ist schwieriger?
Deutsch.
Ja, wer hier in Deutschland geboren wurde und Deutsch als Kind gelernt hat, sagt natürlich ist Spanisch, aber für diejenigen, die Lateinamerika geboren sind, natürlich ist Deutsch. Ich habe beide Sprachen als, ja, bin ich komplett unwillkürlich, bin ich auch nicht, weil Spanisch sehr ähnlich zu Portugiesisch ist, aber ich habe beide Sprachen als Fremdsprachen gelernt. Und ich würde sagen, Deutsch ist viel schwieriger. Und da fragt man dann, was ist denn passiert, dass jener jünger Mann, der damals nicht einmal auf Spanisch predigen wollte, heute steht hier vor euch und wagt sich dazu, eine Predigt auf Deutsch zu halten. Was ist denn passiert? Und Um diese Antwort, um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch jetzt einladen, eure Bibel beim 2. Korinther Kapitel 12, und wir werden ab Vers 7 zusammenlesen. So, nochmal, 2. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 7. Aber bevor wir es lesen, möchte ich dann kurz Gebet sprechen. Ich bete. Lieber Vater, sei jetzt mit uns. Wir wollen jetzt von deinem Wort lesen. Schenk uns deinen Heiligen Geist und Verständnis und erlaub uns zu verstehen, was du für uns zu sagen hast. Im Namen Jesu beten wir. Amen.
Amen.
Also, dann nochmal. Jetzt stehen wir beim 2. Korintherbrief, Kapitel 12 und Vers 7. Hier spricht Paulus. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Worum geht's hier denn? Ein bisschen vom Kontext. Hier schreibt Paulus, dass er diese große, also die, über die Großartigkeit der Offenbarung, der von Gott bekommen hatte. Und da sagt er, da lief er Gefahr oder konnte er in die Gefahr geraten, stolz zu werden, weil er so ein Apostel war oder auch ein Jünger war mit so vielen Offenbarungen jetzt von Gott. Und dann spricht er von einem Pfahl oder einem Stachel im Fleisch. Diesen Stachel nennt er Satans Engel. Die Bibelgelehrten haben Jahrtausende darüber diskutiert, aber da gibt es keinen Konsens, was dieser Stachel ist oder Pfahl ist. Einige sagen, oh, hier deutet Paulus auf seine Gegner, weil Engel im Original, also im Griechisch, auch für Person benutzt wird. Aber die gängigste Interpretation für diesen Text ist eigentlich, dass hier spricht Paulus über eine Erkrankung, die er hatte. Also zum Beispiel, es könnte sein, dass er Kopfschmerzen hatte oder Ohrenschmerzen, aber die meisten sagen, dass es war eine Art Sehbehinderung für ihn. Aber es ist für uns eigentlich egal, was er hatte, also was dieser Stachel war oder dieser Pfahl war. Es ist für uns nur wichtig zu verstehen, dass es für Paulus sehr störend war. Und das störte ihn, nicht nur persönlich, aber auch seinen Dienst als Prediger oder als Apostel. Und dann lesen wir ein Vers weiter, jetzt im Vers 8, dass seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Dreimal kam ich zum Herrn und bat, Herr, nimm das bitte weg. Das stört mich, das ist eine Behinderung für mich, das ist eine Schwachheit für mich, ich kann das nicht mehr, nimm es bitte einfach weg. Als ich in der Dominikanischen Republik war, war meine Schwachheit, war meine Behinderung die spanische Sprache. Und als ich da war und dann merkte, dass ich jetzt auf Spanisch sprechen sollte, ich lag da enttäuscht. Und ich fühlte mich von Gott enttäuscht, weil ich dachte, ich bittete Gott, das war jetzt nicht das Vereinbarte. Ich sagte, ja, ich gehe jetzt auf eine Missionsreise, aber ich werde dann auf Englisch sprechen und dann stehe ich jetzt da und plötzlich ist jetzt diese peinliche Überraschung. Gott hatte mich, so habe ich gedacht, Gott hatte mich in diese peinliche Lage versetzt und meine Schwachheit jetzt entblößt. Und dann habe ich nochmal gebetet, entweder schenkst du mir jetzt die Gabe der Zungenrede oder halte ich dich für mein Versagen schuldig? Ja, so geht es uns manchmal. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, vielleicht ging es damals gar nicht um die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen oder perfekt zu sprechen. Vielleicht wollte Gott mich genau in diese Lage jetzt versetzen, wo ich mich ausgeliefert fühle. Vielleicht wollte er das genau, dass ich merke, also ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, du bist jetzt ausgeliefert und du brauchst Hilfe. Dann wenden wir uns jetzt zurück an den Text, Vers 9, da kommt die Antwort Gottes. Meine Gnade genügt dir. Das ist hier der erste Satz. Ich finde es nur interessant, wie Gott, also Paulus kommt jetzt zu Gott mit einem Gebetsanliegen, und ich finde es interessant, wie Gott auf sein Gebetsanliegen reagiert. Also Paulus, erstmal muss ich dir sagen, nein. Das ist eine negative Antwort. Gott, bitte nimm das hier weg, es stört mich. Nein. Hast du schon auch unbeantwortete Gebetsanliegen gehabt? Und Paulus sagte, ich habe dreimal gefleht, dass Gott diesen Stachel jetzt von mir wegnimmt. Nein, Paulus, das mache ich nicht. Und dann kommt die Antwort. Warum? Weil meine Gnade genügt dir. Was für eine Antwort ist das? Als Kind vielleicht kommt ein Kind jetzt zu Mama und zu Papa und sagt, Papa, ich möchte jetzt zu Weihnachten ein neues Handy geschenkt bekommen. Nein, mein Liebe, unsere Liebe reicht es dir. Was für eine Antwort ist das? Das brauchst du nicht. Wir lieben dich und das ist schon erstmal genug. Also zu mir, als ich mich in dieser Situation befand, ich hätte eigentlich diese Antwort Gottes verstehen können oder verstehen sollen. Paulo, du musst kein perfektes Spanisch sprechen. Wo hast du diese Idee her? Du bist jetzt nicht in Latein, also in einem spanisch sprechenden Land, du wurdest da nicht geboren. Wo hast du diese Idee her? Sei nicht verrückt. Ja, ich weiß nicht, also ich bräuchte jetzt einen Psychologe, ich müsste jetzt meine Erziehung analysieren oder meine, ja, keine Ahnung, was ich da alles erlebt habe, dass ich jetzt ein Perfektionist geworden bin. Paulo, ich glaube, das wollte Gott mir einfach sagen, halte erstmal die Klappe und hör zu. Meine Gnade genügt dir. Wenn man das hört, wir müssen erstmal die Bedeutung verinnerlichen. Und wenn wir das machen, dann fühlt es sich so an, als ob eine Last von unseren Schultern weggenommen worden wäre. Und dann geht es weiter im Vers 9 und Gott sagt weiter, also meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wir sehen hier in dem Text, dass das Ziel ist die Vollendung, die Vollkommenheit. Aber wie diese Vollkommenheit erreicht wird, ist nicht, wie wir uns gedacht haben. Also das Ziel ist jetzt Vollendung. Aber diese Vollendung wird durch die Kraft Gottes erreicht. Nicht durch unsere Kraft. Und noch interessanter in dem Text ist, dass für die Kraft Gottes oder für die Gnade Gottes gibt es aber eine Voraussetzung. Und was ist denn diese Voraussetzung? Muss ich da etwas machen? Nee. Wir lesen jetzt im Text, dass Gottes Kraft benötigt unsere Schwachheit. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das sind jetzt die Extremen. Gottes Kraft und die Schwachheit des Menschen, die kommen zusammen und da wird die Vollendung erreicht. Wenn Paulus das jetzt versteht, dann sagt er weiter, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Gottes bei mir wohnt. Wie kann man das denn überhaupt, sich einer Schwachheit rühmen? Macht jemand das? Ah, ich bin schon stolz darauf, dass ich so ein schlechter Fußballspieler bin. Nee, das macht keiner. Wenn man doch gut Fußball spielt, dann hat man Stolz drauf. Aber nicht, also besonders für mich als Brasilianer, man erwartet, dass ich gut Fußball spielen kann, das ist nicht der Fall. Ich kann gar nicht Fußball, kein Fußball spielen.
Von Deutschen erwartet man das auch.
Ja, das ist ein Schlag, auch für einen Brasilianer. Oder ich sage noch weiter, ich bin jetzt farbenblind, nicht komplett, aber zu einem gewissen Grad kann ich ähnliche Farben nicht erkennen. Aber ich gehe nicht rum und sage, ja, ich bin Farbenblind, ich bin so stolz darauf. Nee. Eigentlich wollte ich das nicht haben. Es gibt inzwischen Brillen, die in Amerika hergestellt werden und die sollten das berechtigen, aber das ist dann nicht ganz genau. Was meint Paulus hiermit? Sehr gerne will ich mich nun mal meiner Schwachheit rühmen. Ich glaube, dass was ihr hier zu sagen will, ist, dass wir erstmal unsere Schwächen, unsere Schwachheiten eingestehen müssen. Es nutzt uns nichts, wenn wir einfach sagen, ich muss jetzt perfekt werden und wir haben immer diesen Drang, perfekt zu werden und wir wollen unsere Schwachheit nicht einfach eingestehen und verstehen, dass wir doch diese Schwachheiten haben. Wenn wir verstehen, dass wir doch schwach sind, dann verstehen wir auch, dass alleine wir es nicht überwinden können. In diesem Text ist dieses Verbindungswort damit sehr wichtig. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Gottes bei mir wohnt. Das ist die Voraussetzung. Gottes Kraft erfordert unsere Schwächen. Es ist wie ein Magnet. Ich habe hier zum Beispiel, also hier drin, in diesem iPad, sind Magneten drin. Und hier auch, in diesem, so heißt es, ein Apple Pencil. Und wenn man die zusammenbringt, was passiert dann? So ist Gottes Gnade mit unseren Schwachheiten. Wir werden durch unsere Schwachheiten, durch unsere Sünden, durch unsere Schwächen von Gottes Gnade angezogen und nicht vertrieben. Und außerdem, wenn wir die biblische Geschichte angucken, es ist eine Tatsache, ist sehr auffällig, dass Gott von solchen unfähigen und mangelhaften Menschen hingerissen zu sein scheint. Er liebt solche Menschen, die unvollkommen sind, die voll mit Defekten, die voll mit Schwachheiten sind. Mose, der Befreier Israels, hatte eine schwere Zunge. Jesaja hatte unreine Lippen, Jeremia war viel zu jung, sogar Paulus selber war der erste der Sünder. Die hatten alle ihre eigenen Schwachheiten. Und du jetzt? Hast du auch etliche Schwachheiten, die du Gott anbieten kannst? Wenn man doch perfekt ist, brauchen wir auch keine Gnade. Die Gnade Gottes ist nur so groß und so, die Kraft der Gnade Gottes ist nur so groß, wie es unsere Sünden und unsere Schwachheiten erlauben. Stolz und Selbstgenügsamkeit müssen wir niederlegen und ganz ernst uns fragen, wo bin ich denn schwach? Wenn wir das erstmal eingestehen, dass wir doch schwach sind, dass wir doch nicht perfekt sind, dann spüren wir diese Anziehungskraft Jesu, der Gnade Jesu. Was meine Geschichte angeht, ja, ich stehe heute vor euch. Ich weiß, dass mein Deutsch nicht perfekt ist. Ich weiß, dass ich viele Fehler mache. Aber was ich heute hier mache, hätte ich mir damals nie vorstellen können, dass ich eines Tages in Deutschland in einer Gemeinde gewesen wäre und da würde ich dann eine Predigt auf Deutsch halten. Für diesen jungen Mann, der gar nicht auf Spanisch predigen wollte, jetzt hätte man das mir gesagt, damals hätte ich es nicht geglaubt. Aber inzwischen habe ich angefangen zu verstehen, dass die Gnade Gottes mir auch reicht. Sie unterstützt mich, sie erleichtert mich und sie stärkt mich. Und da, gerade wo ich schwach bin, da bin ich stark. Das betrifft auch uns nicht nur als Privatpersonen, aber auch als Gemeinde. Nicht nur einzeln. Wir haben als Gemeinde diesen Auftrag bekommen, das ewige Evangelium der baldigen Wiederkunft Jesu zu verkündigen. Und manchmal denken wir, oh, wie werden das wir denn schaffen? Guck mal, die Lage unserer Gemeinde, besonders hier in Europa, besonders hier in Deutschland, das schaffen wir nicht. Das werden wir nie machen. Ja, Deutschland habe ich schon öfters gehört. Deutschland ist ein schwieriges Land und dann da ist unsere postmoderne Kultur und wir sind so schwach und klein. Aber genauso kommt Gott auch zu uns und sagt, meine Gnade genügt euch. Diesen Auftrag solltet ihr nicht aus eigener Kraft erfüllen. Schwierigkeiten und Schwachheiten sollten wir nicht als Vorwände nutzen, um nichts zu machen, sondern vielmehr als Ausgangspunkt, um die Gnade Gottes zu erbitten. Ich möchte jetzt euch eine Einladung machen. Und es ist eine Einladung, vor Gottes Thron einzutreten. Und da vor seiner Gegenwart unsere schwache Stellen abzulegen und von dieser kostbaren Gnade auszuprobieren, die er uns gerade ausreicht. Amen.
Amen.
Herrlicher König des Universums, du bist heilig und erhaben. Dein Name wird ständig von ungefallenen Geschöpfen und Enkeln gebetet und gelobt. Wir aber, Vater, wir wohnen auf dieser Erde und wir besitzen verdorbene Herzen und sündige Herzen. Aber wir wagen uns trotzdem diesem Schar von himmlischen Wesen anzuschließen und deinen Namen zu loben, weil wir wissen, dass als wir vor deinen Thron eintreten, sind wir sicher, dass dieser Thron auf Gnade ruht. Und wir danken dir für diese kostbare Gnade. Wir sind nicht vollkommen. Und manchmal müssen wir das auch verstehen, dass wir viele Schwachstellen in unserem Leben haben. Und wir müssen auch nicht vollkommen sein, nicht alleine. Und deswegen beten wir dich jetzt, Vater, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass er unsere sündige, verhaftete Herzen berührt. Und uns zu dir anzieht. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Liebe und wir brauchen dich. Und wir danken dir auch, weil du uns das alle als Geschenk gegeben hast. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn wir dich endlich treffen werden und diese Dankbarkeit mit unseren Lieben, mit unseren Gebeten, mit unseren Lobpreisen ausdrücken werden können. Aber sofern wir noch auf dieser Erde wohnen, wir bitten dich, Vater, sei ständig mit uns, schenk uns deine Gnade und erlaub deinen Geist in unserem Herzen zu wohnen. Wir beten im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen.